Und das Mikrofon gebe ich gleich sofort an den Herrn Weber, nämlich wir wollen mit einer Einstiegsfrage anfangen. Welche Bedeutung hat das Thema Werte für Sie bis jetzt in Ihrem Leben gehabt?
Das ist fast so eine Frage, wie, welche Bedeutung hat ein Fahrer im Leben der Sportler? Und dann höre ich immer, wenn es klick, klick, klick. Und jeder denkt, was macht ein Fahrer zum Beispiel bei Olympia? Der eine denkt, was will der Seelsorger ein? Hier der andere denkt, ach, Kirche ist sehr interessant. Und beim Thema Werte fällt mir in meinen Biografien natürlich die Zeit im CVM und in der Kirchengemeinde ein. Erst als Kind, als Jugendlicher und später auch als Mitarbeitender. Und natürlich die Zeit im Sportverein, gerade Mannschaftssport, Stichwort Werte, die haben mich da sehr geprägt. Und da finde ich, da gibt es auch wieder eine Verbindung. Wenn in London nach den ersten 5 Sekunden Gespräch mir ein Verantwortungsträger im Rheinsport sagt, er ist im CVM groß geworden in Essen und das habe ihn nachhaltig geprägt in seinem Leben und deswegen sei er das geworden, was er geworden sei, dann finde ich, merkt man, dass wir in unseren Biografien in Kirche und Sport ganz vieles von Werten schon von klein auf auch mitbekommen haben.
Ich komme gleich mal entgegen mit dem Mikrofon, weil das gebe ich sofort weiter an den Herrn Schmidt. Herr Schmidt, was hat das Thema Werte bis jetzt in Ihrem Leben für eine Bedeutung eingenommen? Welchen Stellenwert hat das?
Letztendlich ist für mich das Thema Werte allumfassend, zum einen, aber zum anderen für mich persönlich so in der Biografie groß geworden zu sein, im Sport, aber nicht nur im Sport allein, sondern auch in der Sportorganisation, also wenn ich jetzt Sportjugend, dann Sportbund und so weiter nehme, in denen ich auch sozialisiert wurde zum größten Teil, den ich heute auch wiederum zurückgebe. Gleichzeitig ist das auch sicherlich ein Thema für mich als Beruf. Ich bin Jurist und muss mich mit der Rechtsordnung den ganzen Tag rumschlagen. Also auch dort sind Werte ganz, ganz wichtig, weil sie auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen gestaltet sind in unserer Gesellschaft. Aber im Sport für mich die wesentliche Frage, wie gebe ich Werte eigentlich weiter? Und da muss ich sagen, ist das meine Bildungsarbeit, also die Form, wie ich Kinder, Jugendliche und Erwachsene letztendlich auch führe, ihnen Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung gebe. Da sind quasi für mich Werte entstanden.
Ja, Peter, auch evangelischer Pfarrer, aber die Karriere von evangelischen Pfarrern ist ja nicht immer ganz gleich. Also wo ist dein Bezug zu den Werten in deinem Leben? Was haben die für eine Bedeutung für dich?
Das Stichwort allumfassend ist natürlich schon wichtig in dem Zusammenhang, denn man bekommt Werte ja vermittelt durchs Elternhaus, durch die Schule, sicherlich auch durch Sport und Sportvereine. Also bei mir war es der Judo-Sport auch. Ich habe viele Jahre bei SUA an, kam ja gerade schon mal vor. Judo gemacht, musste dann wegen einer schwierigen Verletzung aufhören. Aber das war da schon auch immer wichtig. Schon das Ritual der Begrüßung etwa war wichtig. Der faire Umgang miteinander im Wettkampfsport und auch im Training. Das wurde da jedenfalls in dem Verein immer sehr hoch gehalten. Also wenn man es jetzt mal konkret auf das Thema Kirche und Sport oder überhaupt den Sport bezieht, war das schon für mich prägend. Es gibt aber natürlich immer auch andere Dinge, die einen beschäftigen. Nehmen wir mal das Beispiel Pfarrer spielen gegen Imame. Das ist eine Sache, die seit einigen Jahren stattfindet in Dortmund unter anderem. In Berlin gibt es ein Spiel auch. Im letzten Jahr haben wir Pfarrer ordentlich einen auf den Deckel gekriegt, haben irgendwie 8:1 oder so verloren. Und da gab es aber auch eine Situation, da habe ich mich total geärgert. Und zwar, da stand es noch gar nicht so dramatisch schlecht für uns. Und wir bekamen einen Freistoß und ich habe den geschossen und der war drin. Und dann war es aber so, dass die Imamen gesagt haben, nee, der war nicht drin. Und der Schiedsrichter hat ihnen geglaubt, hat das Tor dann nicht gegeben. Aber sie hatten die Rechnung so ein bisschen ohne den Wert gemacht, weil Sat.1 auch da war. Und die haben das hinterher nämlich in dem Bericht gezeigt, dass der Ball doch drin. Also da fand ich, deswegen, ich erzähle das deswegen, weil das hat ja auch was zu tun damit, wie man zum Beispiel auch im Bereich des religiösen Miteinanders miteinander umgeht. Also auch da gibt es manchmal Unfairness, über die man reden muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Kirchen immer genau wissen, wo es lang geht, aber ich denke in der Theologie und auch in der Kirche ist das natürlich immer ein ganz wichtiges Thema und deswegen würde ich sagen, können natürlich Kirchen- und Religionsgemeinschaften auch immer Impulsgeber sein für diese Themen. Das ist ja etwas, was uns im Landesarbeitskreis auch beschäftigt, dass wir gerne uns als Impulsgeber verstehen und solche Dinge gerne miteinander besprechen. Also insofern, Thema ist allumfassend und man kann es aber natürlich immer ein bisschen konzentriert fokussieren auf bestimmte Fragestellungen.
Noch mal eine Nachfrage zu der Fernsehgeschichte da. Waren die Pfarrer damals ihrer Zeit schon voraus oder war das nur die eigene Genugtuung, dass das dennoch drin war per Fernsehbeweis? Oder habt ihr den Fernsehbeweis tatsächlich schon richtig genutzt?
Nein, natürlich nicht. Das kam dann erst hinterher irgendwann, da später.
Aber so zu Hause dann, ach mal gut, der war doch drin. Ne? Ja, super. Dankeschön. Christoph Niesen. Die Werte im Sport, was haben die in deiner Lebensgeschichte für eine Bedeutung?
Also das, was ich im Sport gelernt habe, hat an vielen Wegmarken meines Lebens mir als Kompass gedient. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Ja, wir hören ja im Sport immer wieder auch von diesem Begriff Kompass, Wertekompass. Und wir haben ja nicht umsonst Werte-Rucksäcke gepackt. Dieses Wort hört man auch ganz oft und wir haben ja uns bemüht, für diese Veranstaltung so einen Werte-Rucksack tatsächlich ein bisschen vollzupacken schon. Der wird im Laufe der Tagung hoffentlich noch ganz stark gefüllt und soll in der nächsten Zeit auch, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, immer weiter gefüllt werden, sodass wir wirklich unseren eigenen Werte-Rucksack schnüren können und damit ist es ein guter Werte-Kompass für unser Leben wird. Sven Rödelfenich, lange Geschichte im Sport, an vielen, vielen Stellen, der Bezug zu den Werten. Was hat das gemacht in deinem Leben?
Ich würde gerne mal so anfangen. Wenn ich persönlich über Werte und die Prägung, meine Prägung durch Werte spreche, muss ich zwei Geschichten erzählen. Das eine ist die Geschichte eines Kriegskindes, das Glück gehabt hat, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die durch diesen Krieg und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den verursacht haben, gelernt hat. Und dadurch habe ich das Glück gehabt, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt, in vergleichsweise demokratischen Verhältnissen aufzuwachsen und damit zum Beispiel die Werte, die in der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen niedergelegt sind und so weiter, als Standard zu entwickeln. In dem er lebt und der für ihn richtungsweisend ist. Und nicht nur für ihn persönlich, sondern für weite Teile der gesellschaftlichen Umgebung, in der er lebt. Und das ist ein Geschenk oder eine Errungenschaft, wie immer man das nennen will, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und das sehe ich auch ganz persönlich für mich so. Das ist aber der allgemeine Mensch, Sven Gödenfennig, von dem ich jetzt gesprochen habe. Die zweite Geschichte ist, was ist mit dem Sportler, der in diesen Verhältnissen, unter diesen allgemeinen Voraussetzungen aufgewachsen ist und gelebt hat seither. Das ist eine andere Geschichte. Und das ist mir sehr wichtig, diesen Unterschied deutlich zu machen. Das ist nicht immer dieselbe Geschichte. Und sie wird allerdings üblicherweise im Bereich des Sports so diskutiert, als wenn es dieselbe sei. Sie ist es aber nicht. Und ich möchte deshalb mal zwei Bälle aufnehmen, die Vicky Wohlfahrt uns schon zugespielt hat, die deutlich machen, was ich damit meine. Das erste will ich nur einfach so in den Raum stellen als Frage. Er hat eben für sich persönlich gesagt, ich bin schon ganz aufgeregt, weil morgen ist nämlich irgendwas. Was war das noch gleich? Ich komme gar nicht drauf. War vor zwei Tagen auch jemand aufgeregt hier im Kreis, so wie Vicky das für sich für morgen gesagt hat? Da stand nämlich auch morgen, und das war jetzt gestern, auch ein Champions League-Finale an. Da war sogar auch eine deutsche Mannschaft beteiligt. Wer war so aufgeregt, wie Vicky das für sich gerade gesagt hat? Ich unterstelle mal wenige, vielleicht sogar niemand. Und dann komme ich zu seinem zweiten Beispiel, aber werde das nicht diskutieren, sondern werde das diskutieren, was jetzt in meinem eben angesprochenen Beispiel gestern passiert ist. Gestern hat eine total unterlegene Mannschaft den Pokal gewonnen. Durch ein Geschenk der Schiedsrichterin, durch einen Handelfmeter, der keiner gewesen ist. Sie haben dieses Geschenk dankend angenommen. Und jetzt kommt das, was mir wichtig ist festzustellen. Die Wolfsburgerinnen haben dieses Geschenk angenommen, wie das jeder Profi tut. Aber sie haben auch Recht dabei gehabt. Und da unterscheide ich mich jetzt in der Quintessenz, die Niki mit seinem Beispiel gezogen hat. Sie haben Recht gehabt, weil in einem solchen sportlichen Wettbewerb die Verhältnisse oft unübersichtlich sind und verlagert die Verantwortlichkeit nach draußen zu einem Schiedsrichter und sagt, der sagt, was eben stattgefunden hat. Und wenn er das sagt, das ist die Tatsachenentscheidung, dann ist das so und damit leben wir. Darauf richten wir uns ein und spielen das Spiel so weiter, wie es jetzt gerade sich ergeben hat. Das ist Sport, das ist etwas Spezifisches, da drückt sich ein Wert, ein sportlicher Wert aus, der nicht verallgemeinerbar ist. Ich wünsche mir keine Gesellschaft, die so eingestellt ist und sich so verhält. Aber auf dem Sportplatz ist das richtig. Und das sollten wir im Kopf behalten, wenn wir über Sportwerte diskutieren. Das sind nicht immer dieselben, die wir allgemein menschlich meinen.
Danke für diese ersten Einschätzungen. Wir wollen auch sofort weiter diskutieren. Ich gehe mal eben kurz hier hin und zeige etwas, was Sie alle haben. Dieses Heft, das war in Ihrem Wertungsraum, oder besser gesagt lag hier aus. Da sind nämlich die Thesen unserer 5 Podiumsdiskussionsteilnehmer mit dabei. Und daran werden wir uns jetzt ein bisschen ranhangeln. Und da komme ich nämlich sofort zu Ihnen, Herr Güldenpfennig. Sie sagen in einer Ihrer Thesen, Sport ist gleich Kulturgut, beziehungsweise Sport ist kulturelles Handeln. Jetzt habe ich das gelesen, aber was bedeutet das? Was bedeutet, dass das Sport wirklich Kulturgut ist, beziehungsweise kulturelles Handeln?
Also ich soll gleich weitermachen.
Ja, ja.
Das ist etwas unfair. Den ich gerade schon für einen Vortrag gehalten habe, das wollte ich eigentlich erstmal nicht fortsetzen. Aber dabei müsste man das, was ich in der ersten These gesagt habe, schon dazu nehmen. Ich habe nämlich gesagt, Sport ist zwei. Sport im engeren Sinne und Sport im weiten Sinne. Wobei Sport im weiten Sinne ist eine ganz große Familie von allen möglichen sportähnlichen, wie ich das nenne, Betätigungen. Und da gelten ganz unterschiedliche Wertsetzungen und ganz unterschiedliche Sinngebungen und so fort. Die haben relativ wenig gemeinsam, aber doch so viel, dass es irgendwie Sinn macht, sie unter dem Namen Sport im weiten Sinne vielleicht zusammenzufassen. Aber sie sind doch so unterschiedlich strukturiert gegenüber dem, was ich Sport im engeren Sinne nenne, dass es Sinn macht, diese Unterscheidung zu treffen, meines Erachtens. Und das wird ebenfalls in der Diskussion meistens vernachlässigt. Wir reden immer ganz groß über Sport und merken gar nicht, dass wir dabei Dinge in einen Topf werfen, die gar nicht zusammenpassen und die unter unterschiedlichen Prinzipien stattfinden. Wenn ich aber vom Sport im engeren Sinne rede, und von dem ist in dieser These die Rede, dann ist damit gemeint, dass er etwas sehr Verwandtes ist wie die anderen Künste. Etwas sehr Verwandtes, darüber will ich jetzt kein Seminar halten, das würde etwas länger dauern, aber es gibt gute Gründe meines Erachtens, dies zu tun. Ich kann da nur einen Philosophen, Wolfgang Welsch, zitieren, den ich für eine Veranstaltung mal eingeladen habe und gesagt habe, kümmere dich mal um das Thema. Ist Sport Kunst? Und er ist rangegangen und im Ergebnis hat er geschrieben, ich bin von der Voraussetzung ausgegangen, dass das völliger Unsinn ist, so zu denken. Und dann habe ich Punkt für Punkt geprüft, was da stattfindet und bin zu dem Ergebnis gekommen, in allen wichtigen Punkten ähnelt der Sport, immer Sport im engeren Sinne, ähnelt Sport ganz stark den anderen Künsten. Ich habe mich also selber durch das Hereinarbeiten in das Thema vollständig umgedreht in meiner persönlichen Auffassung. Und so ist das meines Erachtens. Und das ist der Hintergrund, wenn ich sage, Sport ist ein Kulturgut. Und er setzt damit ähnliche Bedingungen in seiner Durchführung und damit auch für alle, die an diesem Geschehen beteiligt sind, setzt ähnliche Bedingungen wie für diejenigen, die als Schauspieler auf der Bühne stehen. Nur, dass er keinen fertigen Text darstellt auf der Bühne, sondern dass er immer improvisiert. Aber es gibt auch Improvisationskünste. Wenn ich als Gitarrist gut bin, dann kann ich mich hinsetzen und drauf losspielen. Oder Keith Jarrett, der berühmte Pianist, der setzt sich in einem ganzen Konzert hin und hat nichts im Kopf, außer der Absicht, ich möchte meinem Publikum eine grandiose Improvisation bieten. Und in jedem Konzert ist ihm das gelungen. Deshalb ist er so berühmt geworden. Und das machen die Sportler. Sie improvisieren ununterbrochen, aber erzeugen ein Stück, eine Aufführung, und wir hoffen, dass es morgen eine tolle Aufführung wird, wobei zunächst mal egal ist, wer gewinnen wird übrigens. Die Antwort zeigt genau, dass im Sportbereich sehr viele unterwegs sind, die nicht in erster Linie Sportinteressierte sind, sondern die Ergebnisorientierte sind, weil sie sagen, meine sollen gewinnen. Das ist mit der Sportidee aber ganz schlecht vereinbart. Jetzt will ich das einfach mal abbrechen, um nicht zu lang zu werden.
Ja. Wenn man das ein bisschen runterbrechen möchte, also mir ist das in den letzten Wochen auch immer klarer geworden, dass es zunächst mal hilft, zu unterscheiden, wenn wir über das Thema der Werte im Sport reden, und wir haben das heute Mittag in der Sportpraxis auch ein bisschen gemacht, dass man zunächst mal anschauen muss, was passiert tatsächlich im sportlichen Geschehen. Wenn wir miteinander uns vergleichen, wenn der Moritz morgen Judo kämpft, wenn ich Pool spiele oder jeder in seinem sportlichen Wettkampf und vielleicht auch morgen Abend die Mannschaften auf dem Fußballfeld. Und das andere, ich glaube, Christoph, du hast das in deiner These Zirkussport genannt. Und du hast gesagt, Zirkussport gefährdet die Werte. Magst du das ein bisschen ausführen? Ne?
Ich bin übrigens nicht aufgeregt. Überhaupt nicht. Ich will jetzt auch nicht gucken, das Spiel. Aber gut, das ist
aber Fußball lohnt sich. Auch wenn man kein Dortmund oder Bayern
fährt. Manchmal. Selten, würde ich sagen. Gut. Zirkussport gefährdet Werte im Sport. Was meine ich damit? Fußball-Bundesliga und insbesondere Champions League, das ist definitiv Zirkussport. Es gibt aber noch viel anderen zirkensischen Sport. Beispiel. Halbfinale Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Eines der ganz wenigen Fußballspiele, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, sogar live. Und man sitzt im Stadion, Real Madrid versucht einen Angriff aufzubauen. Es gibt einen Freistoß, der wird getreten von diesem Kerl, der sich dann immer so breitbeinig da aufbaut. Der heißt aber nicht Ronaldinho oder Ronaldo. Und es geht ein gehendes Pfeifkonzert durchs Stadion. Und zwar nicht erst als speziell dieser eine Mann sich nur auf seinen Freistoß vorbereitet, sondern alleine aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft aus Spanien versucht, einen Angriff aufzubauen. Das ist der originäre Sinn dieses Spiels. Eine ganz ähnliche Situation bei der Handball-Weltmeisterschaft 2006, Halbfinale Deutschland gegen Spanien, in der Köln-Arena, auch das durfte ich mir live anschauen. Da gab es im Prinzip 60 Minuten lang ein gellendes Pfeifkonzert immer dann, wenn die spanische Mannschaft den Ball hatte, egal wo sie gerade war oder was sie machte. Und das ist eine Fehlentwicklung im Zirkussport, die ja mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun hat. Da würde ich die Zuschauer immer gerne fragen, wie soll denn dieses Spiel funktionieren, wenn der Gegner nicht mitspielt und wenn er ihn bereits dafür auspfeift, dass er mitspielt. Hat auch was mit meiner ersten These mit den Vorbildern zu tun. An so einer Stelle gefährdet der zirkensische Sport definitiv das, was ich unter Werten im Sport verstehe.
Ja. Dass es da sowas nicht geben würde. Ich habe das noch nicht erlebt drüben. Kann das jemand vielleicht unterstreichen? Oder ist tatsächlich die Kultur, diese Fairplay-Kultur des Sports in England möglicherweise eine andere, als sie bei uns ist? Und woran kann das möglicherweise liegen?
Meinen von denen fragen, die viel durch die Welt reisen. Das sind hauptsächlich die Sportfahrer.
Ich finde, Fußball ist ein bisschen überbewertet, seitdem ich viele andere Sportarten sehe und weiß, was die jungen Leute da für ihre Sportart investieren, reizt mich ehrlich gesagt der Fußball nicht so. Also ich spiele gerne Fußball, hatte Glück, dass ich bei dem 8-1 mal nicht im Tor stand letztes Jahr in Eta. Aber wenn ich dann so andere junge Sportler höre, die sagen, wie viel sie trainieren und dass die Fußballer nur mal ansatzweise so eine Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen. Deswegen bin ich der falsche Ansprechpartner fürs Pfeifen im Stadion in England.
Aber Herr Weber, ich hätte jetzt noch eine Frage, nämlich Sie haben ja auch während Großveranstaltungen immer damit zu tun, diesen Spagat mitzubekommen zwischen Kommerzialisierung und dem eigentlichen sportlichen Wettkampf. Wie nehmen Sie das denn zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wo ja auch die Kommerzialisierung in den letzten Jahrzehnten eben zugenommen hat?
Für mich ist der Satz natürlich ganz richtig, dass immer gesagt wird, im Mittelpunkt des Sports steht der Mensch. Jetzt habe ich schon mittlerweile gelernt, es gibt eigentlich gar nicht den Sport. Wenn ich Athleten frage, gerade Athletin, wenn ihr später mal ein Kind habt selbst, wird ihr das Kind unterstützen in eurer Sportart. Und dann sagt die Hockeyspielerin, ja, wenn ich später mal eine Tochter habe, natürlich will ich alles dran setzen, dass unsere Tochter Hockey spielt. Die Schwimmerin sagt, ich bin mir da nicht sicher, Training hin und her und immer Kacheln zählen ist schon ganz schön. Und das Schlimmste, was mal jemand gesagt hat, das war eine Eiskunstläuferin, die hat gesagt, was man mir in 13 Jahren Hochleistungskarriere angetan hat, ich werde alles dran setzen, wenn ich mal ein Kind habe, dass das nie einen Fuß nur aufs Eis setzt. Und das fand ich eigentlich so schrecklich, dass jemand am Ende seiner 13-jährigen Hochleistungskarriere sowas sagt. Also deswegen glaube ich, sind die Sportarten immer sehr verschieden. Und wenn ich sage, im Mittelpunkt des Sports steht der einzelne Mensch, dann sind die Menschen auch sehr verschieden. Was ich aber schon höre, jetzt auch von jungen Athleten, die sagen, man sollte sich nur mal überlegen, was wir in unserem Leben trainiert haben. was unsere Eltern uns in frühester Kindheit durch die Gegend gefahren haben. Und jetzt werden wir bei Olympischen Spielen Siebter und dann heißt es am nächsten Tag in der Zeitung, der hat die Medaillenträume nicht realisiert, der ist nur Siebter geworden oder nur Vierter. Da ärgern sich die jungen Sportler und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wir ärgern uns selbst am meisten über die Leistung, die vielleicht an dem Tag nicht gerade optimal war. Aber was das Umfeld und vor allen Dingen die Medien mit uns machen, wir sind doch eigentlich wertvolle Menschen, sagen wir dann als Theologen. Wir haben ja unseren Wert, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Also die Frage Werte im Sport, die kann man aus ganz verschiedenen Richtungen auch beleuchten.
Ja, wirklich ganz verschiedene Richtungen. Ne? Wir sind natürlich ganz schnell bei Hochleistungssport, Spitzensport, Olympia, bei solchen Themenstellungen immer wieder und tatsächlich immer ganz, ganz schnell auch beim Zirkussport. Zirkussport, also wirklich nicht dieser Zirkus, sondern wirklich dieser kommerzialisierte Sport, der einfach nicht mehr der anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht, könnte man sagen. Aber Sascha, wenn du jetzt in so ganz vielen Seminaren mit jungen Leuten tätig bist, da hat das wahrscheinlich in der Form ja keine Bedeutung, sondern was kann man den jungen Menschen beim Thema der Werte im Sport denn vermitteln?
Also vielleicht fange ich erstmal so an. Die Frage ist ja, warum bin ich heute überhaupt noch im Sport tätig? Also normalerweise habe ich ein ganz anderes Feld, in dem ich jetzt arbeite und dennoch ist es mir unheimlich wichtig, trotzdem im Sport behaftet zu bleiben. Die Frage ist ja, was habe ich auch als Mensch selbst für eine Funktion in einer Gesellschaft? Also wenn man Elternteil ist, was gibt man seinen Kindern weiter? Was ist, wenn man Multiplikator ist, wenn man also als Lehrender irgendwo in einer Bildungsveranstaltung ist? Worum geht es da eigentlich? Es geht ja nicht nur um die Vermittlung von Inhalten, also, sondern es geht ja tatsächlich um die Frage, wo passieren Werte, also wo existieren sie eigentlich und wo werden sie am meisten tradiert? Ne? Und das fängt sicherlich erstmal in der Kinder- und Jugendarbeit ganz klar an. Das heißt, Kinder sind relativ empfänglich, ne? Danke, bitte, über die Straße gehen und so. Kleinste Werte fangen da an, genauso auch die Frage, wo lernt eigentlich der Mensch, sich überhaupt mit der Realität auseinanderzusetzen? Und auch da muss man sagen, das ganz kleine Spiel. Das Spiel ist der zentrale Punkt, wo im Endeffekt das Kind unter ganz normalen Voraussetzungen lernt, simuliertes Reden zu erleben. Das heißt also, wenn man jetzt zusammen, egal was spielt, ob das Volleyball ist, Fußball. Ich persönlich bin auch gar nicht auf so eine Sportart eingestellt, sondern ich sehe das mehr als globales System, deswegen auch völlig allgemein fassen. Die Frage nämlich danach, wie geht so ein Kind damit um, wenn es dem anderen den Ball wegnimmt? Ja? Wenn der andere gar keine Chance hat, ein Tor zu machen, wie gehen wir dann damit um? Und an den Stellen sage ich mal, es ist mir ganz wichtig, selbst immer noch auch so eine Form von Vorbildfunktion einzunehmen. Das heißt, selbst zu erkennen, ist zwar alles möglich, aber ist nicht alles richtig. Und an den Stellen zu sagen, jetzt müssen wir auch gucken, dass wir das auch weiter vermitteln. Weil ich glaube, heutzutage mein größtes Problem ist, dass die Erwachsenenwelt, und dazu zähle ich selbst meine Eltern noch, eine gewisse Form von Feigheit haben in der Erziehung. Das heißt also, nicht mehr die Auseinandersetzung suchen mit anderen. Und ich sage mal so, Ausbildungen sind für mich ja nicht nur die Vermittlung von purem Wissen, sondern darüber hinaus ganz sicherlich die Frage, was kolportiert man noch? Und das ist zum Beispiel eine Form von Fairness. Also wie ich damit um, Beispiel, wenn so ein Kind sagt, wir gehen irgendwie in die Sporthalle und bauen jetzt was auf. Und dann sieht man, ach, ich brauche Bänke. Ja, Kinder sind das auch. Und dann frage ich einen, sag mal, so 14, kannst du mir mal helfen? Und er sagt, was kriege ich dafür? Und dann muss ich fragen, wie, was kriege ich dafür? Das ist doch dein Ding, du willst doch hier spielen. Ne? Das heißt, also, an den Stellen muss man dann auch eingreifen und sagen, du bekommst deine eigene Spielebene hier. Ohne das funktioniert es nicht. Judo, ne? Ich komme raus im Judo-Bereich, also meine Zweitsportart quasi später geworden. Und auch dort gab es schon mal Leute, die gesagt haben, ach, Matten aufbauen, das ist ätzend. Ne? Ja, dann machen wir heute Judo ohne Matten. Das war aber nicht so gut. Und deswegen haben die alle gesagt, gut, wir bauen immer wieder Matten auf. Das heißt also auch eine Form von Erfahrung, der Kenntnis, die man daraus dann irgendwann sammelt, ist wesentlicher Punkt. Und die Frage ist eigentlich, wer ist dafür zuständig, das zu machen? Und da sage ich nochmal diese Feigheit der Auseinandersetzung. Das Problem, was ich heute sehe, ist, dass viele einfach irgendwelchen Werten nachlaufen. Es gibt eine klare Leitlinie, die irgendjemand anstößt, das ist gut. Und die wenigsten sagen sich, ach ja, muss ich da mitmachen, das kostet mich so viel Energie, nee, keine Lust darauf. Und an den Stellen fängt dann auch das Problem an. Das ist zum Beispiel der Gruppenhelfer oder die Übungsleiterin, die in ihrer Praxisstunde steht und dann das Spiel fängt an, Zehnerball, ja, aber sie ist sich unsicher, sie kennt die Gruppe noch nicht so, auf einmal wird gefoult. Aber derjenige, der foult, ja, ja, der ist relativ stark in der Gruppe und die Übungsleiterin fühlt sich noch sehr unsicher. Sie pfeift das nicht ab. Und das heißt ja immer, wenn man einen Fehler nicht begradigt, begeht man einen zweiten. Und genauso vertieft sich das dann auch im Wertesystem dieser Übungsleiterin. Sie begeht jetzt das Problem, dass sich nicht mit der Problematik auseinandersetzt und das Spiel entgleist. Es wird immer wilder, immer hemmungsloser. Die Leute fangen an, sich gegenseitig zu bekriegen. Sie kriegt das nicht mehr unter Kontrolle. Werte sorgen also auch dafür, dass wir im Sport miteinander leben können. Sie geben also vor für uns eine Form von Sozialisation. Und ich persönlich sage immer, ja, was ist eigentlich meine Aufgabe für Werte im Sport? Das ist meine Aufgabe. Ich bin ein Teil davon und ich habe auch die Aufgabe dafür zu sorgen, das weiterzugeben. Denn sonst geht es unter. Und das will ich nicht, weil auch ich irgendwann älter werde und vielleicht dann da stehen muss und sagen, ja, die Feigheit hat mich dazu geführt, dass die Kinder und Kindeskinder, wenn ich dann schon 60, 70 vielleicht bin, ne, ganz andere Werte haben. Denn heute entziehen sich alle, schon allein aufgrund von sozialen Medien, dem Gesamtgeschehen Werte. Werte werden heutzutage virtuell irgendwo generiert. Mobbing im Cyberspace, was auch immer, sie sind gar nicht mehr so richtig greifbar, auch für Erwachsene. Und da fangen tatsächlich für uns Welten an. Ich will jetzt nicht zu lange reden, aber ich will sagen, genau das ist meine Vorstellung von Werten tatsächlich. Wo fange ich damit an? Da sage ich immer, Bildung ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt, nämlich der Motor des Sports, der da ansetzt, wo ich sage, Ausbildung, naja, was ist Ausbildung eigentlich wert? Sie verhindert Einbildung. Nämlich ein falsches Wahrnehmungsverständnis von sich selbst und der restlichen Welt. Und ich finde, gerade der Sport bietet in seiner Möglichkeit, in der Außenfortbildung, diese Form der Reflexion, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Zu gucken, wo liegen eigentlich Wahrheiten gegen mich selbst? Also wo habe ich vielleicht auch selbst Probleme und muss die auch irgendwie loswerden können? Wo kann ich die vielleicht ansprechen und wo bin ich trotzdem aufgehoben, wie in einer Familie? Und das ist für mich der Wert des Sports.
Ja, wir merken schon, da ist unheimlich viel drin. Und wir beide sind Facebook-Freunde und wir schreiben da manchmal ganz lange, richtig, richtig lange Dinge und diskutieren dann auch. Und das ist tatsächlich diese Bandbreite, die dich ja auch bewegt. In der Vermittlung, also ich habe auch mit meiner Frau darüber kurz Spaß und ja, Werte, das muss man im Leben, das muss man erwerben, da muss ja eine Haltung erworben werden über Erziehung. Und dann sind solche Dinge irgendwie auch selbstverständlich. Ich komme gleich zum Bruno, der vorhin auch mal kurz, ich glaube, einen Beitrag mit reinbringen wollte. Morgen im Podium, Bruno Zaffer aus Baden-Württemberg angereist, Landesjugendtrainer. Und aus deinen Thesen kann man auch gut ablesen, dass dich das ja auch sehr beschäftigt, wie Kinder und junge Menschen heute agieren in der Gesellschaft, wie sie sich geben. Ich habe persönlich ein paar Filmaufnahmen machen dürfen in einer Grundschule in Essen. Und diese Grundschule wird durchaus bedingt auch durch die Leitung, da wird ein Werte. Da wird wirklich am Wertekompass gearbeitet. Die Kinder bekommen wirklich einen ungeheuren Werterucksack durch eine ganzheitliche Bildung. Ganz, ganz stark auch durch den Sport geprägt. Ich habe noch nie so tolle, höfliche Kinder gesehen, wie die anderen Erwachsenen begegnen, wie der Sport abläuft. Also ganz faszinierend. Zeigt eigentlich so ein, das ist ein ganzheitliches Bildungssystem. Kinder müssen eine Haltung, junge Menschen müssen eine Haltung lernen im Leben. Und das ist, glaube ich, dann ganz großer Ansatz, aber ich gehe mal zum Bruno rüber. Ich habe das vorhin mal so gesehen, Bruno. Du hast einmal kurz da dich gemeldet. Das bewegt dich, glaube ich, auch sehr, dieses Thema. Wie sind die Kids heute und was können wir im Sport tun? Ist das richtig?
Ja, ich reserviere das für morgen.
Ah, genau. Spannungsbogen aufbauen auf morgen hin. Ich hatte gerade nur mal kurz den Finger gesehen und gedacht, na, den will ich doch nicht.
Genau, dann machen wir hier vorne weiter mit dem Herrn Loss. Sie sagen in Ihrer These, Sport braucht Hinweise von außen. Jetzt machen Sie das auf Landesebene mit dem Landesarbeitskreis Kirche und Sport. Wie kann das denn ein Sportverein vor Ort überhaupt machen? Weil da ist es aus der Erfahrung immer ein bisschen schwieriger, Impulse von außen zu verarbeiten bzw. auch zu bekommen.
Ich bin selber auch Mitglied in einem kleinen Verein, wo ich ein bisschen Fußball spiele auf dem Ascheplatz in Dortmund. Bezeichnenderweise heißt der Verein Holzen, weil der Ortsteil so heißt, hat aber nichts damit zu tun, wie wir da miteinander spielen, sondern das ist schon eigentlich fair. Ist also eine Seniorenmannschaft, die da hobbymäßig Fußball spielt. Nein, aber zu der Frage, natürlich sehe ich das auch, dass gerade in so kleineren Vereinen viel man um sich selber kreist. Also man macht seine Veranstaltungen, es gibt vielleicht nochmal ein Turnier dann auf Kreisebene, es gibt einen Jugendbereich, in dem das eine oder andere gemacht wird. Und da geht es dann eher um die Frage, wer organisiert jetzt den Grillstand bei der Veranstaltung und so. Also das Thema Werte kommt oft ein bisschen zu kurz. Das muss man schon sagen. Aber also aus meiner Erfahrung in diesem Verein ist es schon so, dass die Leute schon interessiert sind. Also wenn ich jetzt als jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, das mal reinbringe, dieses Thema, das kann nach dem Spiel sein, wenn dann in meiner Gruppe da auch der Jugendtrainer mit dabei ist und ich erzähle dann davon, dass wir diese Wertetagung machen, dann merke ich schon, dass die aufhorchen und sagen, ach, das ist ja mal ein Thema, das interessiert mich. Und wir reden ein bisschen drüber und dann hat er zum Beispiel gesagt, wäre doch schön, wenn du mal kommst, wenn wir eine Versammlung haben oder die Eltern eingeladen sind und so, dass wir über dieses Thema mal reden. Also ich glaube, es braucht natürlich schon auf dieser Ebene, also wenn es jetzt um die Sportvereine in den Orten geht, brauchst Personen, die an so einem Thema dran sind und die vielleicht auch auf sowas achten und einbringen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Sportverbände versuchen, an die Sportvereine heranzutreten und ihnen zu vermitteln, dass das etwas ist, was ein Anliegen ist, was wichtig ist und dass es dafür auch Angebote gibt. Und was ich auch nicht ganz uninteressant finde, ist, dass es ja die konfessionellen Sportvereine, also die KCVM, Maccabi gibt, wo ich sagen würde, da steht im Hintergrund ja sowas wie ein Wertekanon, ne, der religiös abgeleitet werden kann, die ja auch in diesem Geschehen mit drin sind auf verschiedenen Ebenen, die auch an Wettkämpfen teilnehmen, auch in anderen Mannschaften, dass das vielleicht auch nochmal was ist, was man wieder ausgraben könnte als Thema, dass man in diesem Konzert der vielen Sportvereine sowas, weil man eigentlich ja aus dem Hintergrund kommt, auch nochmal stärker als Impuls mit einbringt. Also das vielleicht mal.
Hätte es einen ehrlichen Platz. Wir haben vorhin, Sven, kurz gesprochen. Da wurde gesagt, damals habt ihr die Dortmunder Westfalenhalle voll bekommen mit der Friedensbewegung. Übertreiben wir das mal. Hat denn dieses Thema der Werte im Sport wirklich im Sport, in den Sportvereinen, eine Bedeutung, die es eigentlich bekommen müsste? Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber hat es denn diese Bedeutung? Würde der Sport eine Dortmunder Halle heute voll bekommen mit einer Botschaft des Fairplay und der Werte?
Also die Frage muss man wieder mit zwei Antworten angehen. Die erste Antwort ist die, in Form eines Kränzchens sozusagen, sich über Werte zu unterhalten. Da werde ich nicht mal einen Umkleideraum füllen. Und das ist Bestandteil unserer Diskussionsrunde hier meines Erachtens, diese Feststellung. Denn ich habe nicht ohne Grund bei der ersten Frage auf meine persönliche Biografie Bezug genommen. Wir sind zum Glück in einer so zivilisierten Gesellschaft heute, dass wir bei einer sehr großen Zahl von Mitbürgern einen sehr großen Wertekonsens unterstellen können. Und wenn wir uns darüber verständigen sollen, was soll denn für uns gelten, dann werden wir uns ganz schnell einig sein. Mit wenigen Ausnahmen und mit wenigen Unterschieden hier und da. Das heißt, sich einfach so mal über Werte zu unterhalten, das ist in unserer Gesellschaft nicht sehr ergiebig, weil wir zum Glück in dieser Situation sind heute. Wenn wir mal 60 Jahre zurückdenken oder 70, war das völlig anders. Da war diese Frage ganz akut jeden Tag im Alltag. Wie gehe ich damit um, wenn in der Nachbarschaft jemand plötzlich verschwunden ist und so weiter. Und wenn der andere Nachbar noch sagt, und das ist richtig so, dass der weg ist. Das haben wir heute nicht. Das heißt, dieses Problem stellt sich so nicht mehr und deshalb locken wir sozusagen mit Wertediskussionen allgemeiner Art niemand mehr hinterm Ofen hervor. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort aber ist die, in der praktischen Arbeit passiert das jeden Tag tausend- und millionenfach, dass Wertebezug besteht. Zum Teil negativ, einiges ist davon als Beispiele hier genannt worden, aber überwiegend positiv. Und das ist etwas, was ich wichtig finde herauszustellen, dass wir uns angucken, was in der alltäglichen Arbeit wirklich passiert in den Sportvereinen und in den Turnvereinen. Da passiert ganz viel Wertebildung. Ich will jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen, ich unterstelle mal, dass jedem eine ganze Menge einfällt dazu. Nur sollen wir uns das bewusst machen, dass das so ist. Und da reden wir gar nicht lange drüber, sondern wir tun es einfach. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, das ist eine große Errungenschaft. oder beides sind große Errungenschaften. Aber an der Stelle, dort müssen wir tatsächlich auch die Diskussion führen, weil in der Tat nicht alles in Ordnung ist. Und vor allem ist nicht alles in Ordnung, gerade bei den Beispielen, die hier von Christoph Niesen und von Thomas Weber vor allem angesprochen sind, worden ist. Da ist vieles nicht in Ordnung. Aber das ist gerade nicht das, was auf dem Platz passiert. Ich zitiere nochmal den berühmten Satz, maßgeblich auf dem Platz, Adi Preisler. Der hat das allerdings anti-intellektuell gemacht. Davor steht nämlich, grau ist alle Theorie. Das heißt, da ging es ihm darum, wir können tausendmal reden, wie wir Fußball spielen sollen. Franz Beckenbauer, geht's raus und spielt Fußball. Das war gemein. Aber es hat eine andere Richtigkeit, dieser Satz. Entscheidend ist das, was auf dem sportlichen Platz passiert. Und da passiert sehr viel ganz Positives. Die Beispiele, die angeführt worden sind, betreffen gerade nicht die Aktiven. In vielen Hinsichten machen die Athleten heute ganz viel sehr richtig. Und die sind gerade von den Dingen, Sie haben gesagt, Zirkussport, sind die gar nicht affiziert, sondern sie sind selber bedrängt und herausgefordert, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, was die Fans ihnen ständig abfordern. Das passiert auf den Rängen, das passiert in der Kommerzialisierung. Cristiano Ronaldo hat 93 Millionen Euro gekostet, als er nach Real Madrid gegangen ist. Das sehe ich aber nicht, wenn der auf dem Platz ist. Da stört mich nur die Performance, seine Selbstinszenierung, die Selbstverliebte, die stört mich maßlos. Aber wenn ich ihn Fußball spielen sehe, ist das grandios, was der Mann macht. Und das machen ganz viele. Und eine letzte Bemerkung zu Ihnen, Herr Weber, dass Eltern, die selber Spitzenathleten waren, so reden, verweist auch ein ganz großes Problem. Das sagt nicht, das war alles falsch, was sie gemacht haben. Das wollen die auch gar nicht sagen. Sie sagen nur, wir haben heute eine solche Herausforderung im internationalen Sport, die Menschen eigentlich nicht mehr zugemutet werden können. Aber, das sagen sie nicht dazu, aber das gilt. Das ist in allen Künsten, da bin ich bei dem Vergleich wieder, genauso. Wenn ich heute ein Spitzenmusiker werden will, stecke ich in genau dieser Mühle drin. Und wenn ich ein Spitzenballetttänzer werden will, genauso. Überall passiert das. Wir alle als Kulturgesellschaft legen Wert darauf, dass wir Spitzenkultur haben. Und wir hoffen, dass wir Menschen haben, die sich dieser Mühle unterziehen. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Herausforderung, diejenigen, die das Talent haben und die die Einstellung haben, so zu fördern, dass sie damit zumutbar zugestanden, und deshalb müssen manche Dinge abgeschafft werden, die gegenwärtig im System sind. Verbände zuständig. Sie müssen Regeln zum Teil ändern, sie müssen Förderungssysteme ändern und so weiter. Sie müssen vor allem das Dopingsystem noch viel besser in den Griff kriegen als bisher. All dies muss geändert werden. Das sind aber konkrete Herausforderungen, vor denen wir stehen, die aber insgesamt trotzdem nicht aufheben, dass wir sehr viel praktische Wertebildung in unserem Sportbereich, auch im Spitzensport, gerade auch im Spitzensportbereich haben. Wenn ich ein bisschen Fußball daddel, spielen Fairnessfragen keine Rolle. Da spielen Wertefragen keine Rolle. Die spielen nur dort, wo es ernst wird, eine Rolle. Das muss man sich immer klar machen.
Ich hätte gerne einen deutlichen Widerspruch einlegen und ich mache nochmal kurz auf die Frage von Robert eingehen. Der Widerspruch bezieht sich darauf, dass Sie sagen, Herr Böhn, wenn nicht die Sportler selbst im Zirkussport seien davon eigentlich gar nicht so sehr betroffen. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass nun alle Sportler im Zirkussport ganz böse sein und keine Werte mehr verkörpern. Aber das, was Sie sagen, dass Sie davon gar nicht betroffen seien, das kann ich in keiner Weise feststellen. Ich möchte das mit zwei Beispielen belegen. Ein ganz banales: in nahezu jedem Fußballspiel eines etwas höherklassigen Spiels passieren zahlreiche Fälle, wo der Ball ins Ausgeht und dann gibt es einen Einwurf bekanntlich. Und es ist absoluter Standard, dass jeder Spieler immer die Hand sieht, ist unser. Also das Einwurf für uns. Es ist ein Reflex geworden mittlerweile. Auch wenn völlig klar ist, er war als letzter am Ball und das ist nicht Einwurf für uns. Ein Reflex. Und ich frage mich manchmal, haben die noch eine Tassen im Schrank? Ein anderes Beispiel. Ich habe das Spiel eben schon mal erwähnt, Halbfinale Deutschland-Spanien Handball-WM 2006. Der damals wahrscheinlich weltbeste Handballkreisläufer aus Spanien. Der hat in diesem Spiel jede Entscheidung des Schiedsrichters, jede, kommentiert und kritisiert. Also da frage ich mich, wo der nicht affiziert ist von diesen negativen Mechanismen. Und da frage ich mich, was mit der Vorbildwirkung eines Profisportlers noch ist, der den Mann, der dafür sorgt, dass das Spiel stattfinden kann, in jeder seiner Handlungen offen kritisiert. und teilweise mit einer Theatralik, die also wirklich sagenhaft ist. Wir werden früher über Ansätze dieser Theatralik mit roter Karte vom Platz gefunden. Das ist völlig zu Recht. Jetzt möchte ich aber noch auf Norberts Frage zurückkommen, würden wir mit Werten heute noch eine Halle füllen? Nee, nicht, wenn wir abstrakt von Werten sprechen. Und da bin ich dann wieder ganz nah bei Herrn Gülden, finde ich. Es passiert ja, und worum wir uns kümmern, im positiven Sinne, werden ja Werte belegt und vermittelt im Sport. Wir müssen uns um die Übersetzung dieses sperrigen Begriffs Werte kümmern. Und das fördern und bei Multiplikatoren schulen, einfordern, verstärken, was es im Praktischen heißt. Nur ein Beispiel auch wieder aus dieser hervorragenden Judo-Broschüre, finde ich, in der mit einem kleinen Hinweis unten nochmal erklärt wird, wofür die Verbeugung im Judo eigentlich gut ist und dass sie aber heute vielfach in Judo-Wettkämpfen zu einem Kopfnicken verkommen ist, weil zu viele Judo-Kämpfer, junge Judo-Kämpfer eigentlich nicht mehr wissen, was das heißt. Und dann ist da auch eine kleine Erklärung beigefügt für den Jugendleiter, bitte bring das deinen Kindern noch einmal bei, was der Ursprung dieser Verbeugung ist. Das ist eine ganz, ganz praktische Wertevermittlung und da müssen wir hin, solche Dinge zu stärken, herauszuarbeiten und vielleicht das große Wort Werte weniger zu benutzen.
Ich würde gerne bitten, an dieser Stelle mit mir zusammen diese Matte tatsächlich mal vor euch zu legen. Die haben wir nämlich mitgebracht aus einem Judo-Verein. Angela hat sie uns zur Verfügung gestellt. Wir tragen sie mal über euch drüber weg. Und da ist das passiert. Also die Judo-Werte, das ist, Judokas unter uns wissen das. Das ist wirklich ein Stück Kultur. Da, ich glaube, im Judo kann man das auch fast am meisten tatsächlich beobachten, wie Lukas Micken auch. Da spielt das Thema der Werte eine ganz besonders große Rolle. Und diese Judokas aus diesem Verein haben diese Judo-Werte-Matte gebaut, Judo-Matte. Und wenn Sie zu den Themen der Werte, wenn Sie über Werte sprechen, dann versammeln Sie sich um diese Matte. Und das machen wir symbolisch jetzt mal so, dass wir tatsächlich diese Matte mal vor euch legen. Mit den Gesichtern der Akteure, der Kinder, der Menschen und der Übungsleitungen. Davor, ich glaube, das kann man sowieso feststellen, sind ja sehr viele Sportpädagogen und Übungsleitungen ja auch hier im Raum. Wenn man das, glaube ich, einmal entdeckt hat, wenn es diese pädagogischen Situationen gibt im Sport, in der Halle, auf dem Sportplatz, wenn man sie entdeckt, dass man sie dann greifen muss, dass man dann tatsächlich bereit sein muss, die Kids zusammenzuholen und ein Thema zu reflektieren. Denn wie soll ich etwas lernen, wie soll ich etwas über Bildung und Werte lernen im Sport, wenn ich es nicht reflektiere? Wenn man es unreflektiert lässt, kann das natürlich nicht geschehen. Die Erfahrung durfte ich persönlich auch sehr, sehr oft schon machen, dass das sehr wertvoll sein kann, diese Reflexion tatsächlich mit jungen Menschen zu begehen.
Ein weiteres Material, was wir hier haben, ist zum Beispiel dieser Würfel, den wir hier vorne zweimal haben. Und hier steht Würde drauf. Da würde ich nochmal den Herrn Weber fragen. Wir haben jetzt viel über das System des Zirkussportes gesprochen, beziehungsweise der Kommerzialisierung des Sportes. Sind wir nicht teilweise auch im Punkt, wo Athleten Sachen machen müssen? Sie haben schon gesagt, viel trainieren, wirklich Leistungssport, die ganze Zeit abrufbar die Leistung zu haben, wo die Würde des einzelnen Menschen irgendwann doch verletzt wird oder eine Grenze überschritten wird in dem Bereich?
Das ist genau der Punkt, das Stichwort Würde, das mir im Laufe der Jahre immer wichtiger wird. Ich war jetzt 5-mal bei Universiaden dabei, und 2-mal bei Winter- und 2-mal bei Sommerspielen. Und deswegen ist mir das Beispiel, was wir dann wirklich montags morgens in der Sportzeitung lesen können, er ist nur Vierter geworden, ganz, ganz wichtig. Und das schlimmste Erlebnis, was ich 2006 in Turin hatte, und das kann ich erzählen, weil es keine Deutschen waren, sondern Österreicher, und ich saß in dem kleinen Bus, der die Wettkämpfer nach dem Snowboard wieder zurück ins olympische Dorf fuhr. Und die Österreicherin, die war im Lauf um den 3. Platz, Snowboard parallel Riesenslalom, 4. geworden und wirklich nur einen Wimpernschlag entfernt von der Bronzemedaille. Und der Trainer saß neben ihr und irgendwann sagt sie zu ihrem Trainer, guck mir an, hat ja nicht viel gefehlt und ich hätte die Bronzemedaille gewonnen. Und dann faucht er ganz kalt zurück, du hast aber nicht die Bronzemedaille gewonnen. Und dann sagt sie, aber ich war echt so nah dran. Und dann hat er gesagt, meinst du, mir macht es Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die sich mit dem 17. Platz zufrieden geben. Und dann ist die junge Sportlerin explodiert und hat gesagt, 17. Platz, ich bin 4. bei Olympia geworden. Und dann hat sie über ihr Land hergezogen, Österreich, und hat gesagt, von klein auf wird uns eingeredet in unserem Land, du musst gewinnen. Und selbst der 2. oder 3. im Skisport in Österreich ist nichts wert. Und das Erlebnis ist mir nachgegangen, weil da nämlich Stichwort Goethe so beschrieben wird, dass der Mensch eigentlich nur wertvoll ist, wenn er der Erste ist, Gold gewinnt und alle anderen eben keinen Wert haben. Und da muss ich natürlich sagen, als Theologe und Christ, das, was Jesus gesagt hat, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nimmt doch Schaden an seiner Seele, dass der Wert jedes Menschen davon abhängt, dass er eben von Gott geschaffen wurde und dass er seinen Wert von Gott herbekommt. Und interessanterweise, das sind für uns Theologen so ganz banale Gespräche eigentlich, dann erzählt mir ein Sportpsychologe, wie er mit den Athleten arbeitet, dass es solche Fragen gibt, ja, was ist denn, wenn du nach Hause kommst und du bist nur 15 da geworden, hat dein Freund dich dann nicht mehr lieb? Und die Athletin sagt, na, eigentlich hast du recht, ob ich 15er werde oder Erster, ich hoffe ja, dass mein Freund mich trotzdem gerne hat. Und das finde ich, das ist für uns Theologen sowas von simpel eigentlich, zu sagen, wir haben unsere Würde, unseren Wert von Gott her, aber im Hochleistungssport, und ich spreche jetzt nur für den Bereich, weil ich da eben auch schon jahrelang Einblick bekomme, scheint das gar nicht mehr selbstverständlich zu sein, dass jeder Mensch seine Würde hat.
Da noch eine Rückfrage stellen. Ich habe das Gefühl, dass Sportler unter sich das auch anders wahrnehmen. Also wir haben ja die vielen Beispiele, die Judokas, die sich umarmen und so, und wo, da, wo die Welt ja noch in Ordnung ist, auch wenn ich Zweiter oder Dritter oder Vierter geworden bin. Verhalten sich die Sportler untereinander da solidarischer, menschlicher, und wird das wirklich allzu sehr von der Öffentlichkeit reingebracht, dieses Gewinnen müssen, Vierter zählt nicht mehr. Wie ist da sind deine Erlebnisse dort bei Olympia? Gibt es da was?
Natürlich setzen sich die jungen Leute auch sehr stark unter Druck, weil das ist das Highlight des Lebens, mal als Sportler bei Olympia dabei zu sein. Ich vermag das nicht zu beurteilen. Also alle Sportarten sind irgendwie unterschiedlich. Dann höre ich immer wieder, man trainiert zusammen, dann hat man seine Wettkämpfe und anschließend trainiert man wieder zusammen. Man ist gut miteinander befreundet, man kennt sich, man spricht da über persönliche Dinge. Das mag in der einen Sportart richtig sein und in der anderen Sportart vielleicht nicht so. Aber was ich schon feststelle, gerade Olympische Spiele haben für jeden den Sportler den Reiz, die sagen, wir sind das ganze Jahr sonst mit unserer Sportart unterwegs, egal ob Leichtathletik oder Schwimmen. Und bei Olympia treffen wir eben mal die anderen Sportlerinnen und Sportler und Trainer und dann weitet sich unser Bild auch nochmal. Und das finden alle total interessant. Das beste Beispiel war ja Nowitzki 2008 in Peking, der gesagt hat, ein großartiger Moment in meinem Leben, meinem olympischen Dorf zu leben und die anderen zu erleben. Also ich glaube, untereinander haben die Sportler nochmal einen ganz anderen Bezug zueinander.
Dann würde ich gleich unseren Referent-Experten in dieser Runde weitergeben, nicht an den Herrn Schmidt. Wie versuchen Sie denn als Referent, andere dazu auszubilden, dass die eben genau diese Wertevermittlung auch in der Arbeit im Sportverein machen können?
Ich greife das mal ganz kurz auf. Ne? Also völlig richtig. Wo setzt man eigentlich an? Natürlich da, wo man was fördern kann. Also Prinzip fordern und fördern ist sicherlich im Sport der wesentliche Umstand, auch daran zu setzen, zu sagen, wir haben Übungsleiter bei uns, was können wir denen eigentlich mitteilen? Und die Frage, die mich darin interessiert ist, setzt man sich damit auseinander? Also gibt es so eine Form von Bewusstseinsmachung? Ne? Also die Frage ist, wie kriege ich jemanden dazu? Wenn ich hier nochmal darauf zurückgehe, wir sprechen die ganze Zeit über hauptsächlich Fußball und über den leistungssportlichen Bereich. Mir geht es vielmehr um tatsächlich die breite Masse der Gesellschaft, nämlich den breitensportlichen Ansatz hier auch, und die Frage, wie kann ich so einen Übungsleiter auch vermitteln, das ist gut, was du machst, ja, und daran musst du auch weiterarbeiten. Ich sag mal, gerade in der Bildungsarbeit fragt man sich ja, wie kommt eigentlich so ein Wert zustande, woran misst man das? Also Sachen wie Judo zum Beispiel, Höflichkeit, sich vor jemandem zu verneigen, abzugrüßen, Ehrlichkeit beim Spiel und so weiter. Wie kriegt man das hin? Im Spiel selbst. Ja, also wir treiben ja auch Sport und wir vermitteln ja auch darin die ganze Zeit Werte. Und wir können da nicht sagen, die Werte da sind unwichtig. Ganz im Gegenteil. Die Frage ist ja, wo werden sie auch im Spitzenleistungssport überhaupt sehbar? Dort, wo sie von Anfang an unten an der Basis geschult wurden. Denn wenn da das nicht anfängt, wenn die Übungsleiter darauf gar nicht hinweisen, dann gibt es überhaupt keinen Transfer. Und der fehlt halt. Und das haben wir dann manchmal auch zu beklagen, wenn wir uns den Spitzensport angucken. Nämlich da die Frage, ist das dann hinterher nur noch Geld, was da eigentlich spielt, also Kommerzialisierung. Und die Frage nochmal zurück, wie kriege ich das eigentlich hin, dass jemand das wahrnimmt? Natürlich gebe ich Feedback. Deswegen gibt es die Form auch von Reflexion. Das heißt also, wir versuchen herauszufinden, was war eigentlich gut an der Stunde? Was kann man demjenigen als Geschenk mitgeben? Sagen, ja, genau da könntest du weitermachen. Das sehen wir als etwas Positives, das du auch dargestellt hast. Die Stunde war super, weil die Teilnehmer sich abgeholt fühlen. Die fühlen sich in den gesamten Betrieb eingebunden. Die haben Spaß an der Stunde. Du hast das gut reguliert. Du hast gut organisiert. Man gibt also den Leuten ein positives Feedback, was sie selbst können. Und da wäre ich dann quasi auch bei der Form der Selbstwahrnehmung und auch der Fremdwahrnehmung. Also die Frage, wie schult man sowas überhaupt? Man muss tatsächlich mit den Leuten darüber sprechen. Und deswegen finde ich, gerade wenn man hier an der Stelle auch sich fragt, worum geht es hier auch im Bereich Werte von Sport, es fehlt häufig das Bewusstsein. Also dass man sich wirklich mit etwas auseinandersetzt. Deswegen wiederhole ich das gerne an der Stelle, weil das fehlt mir an ganz vielen Stellen. Dass man jetzt auf der einen Seite sagt, damit füllen wir keine Stadien. Das kann ich bestenfalls verstehen, weil jeder von uns hat ja schon ein klares Wertesystem. Ich könnte auch hingehen und sagen, wenn Sie Auto fahren, denken Sie auch nicht darüber nach, wie Sie kuppeln. Das ist eine Automatisierung. Und deswegen gibt es in uns auch eine Form von Automatisierung. Manchmal läuft die nur nicht ganz rund. Und an den Stellen, da gebe ich das an den Übungsleiter auch wieder weiter, wenn ich in so einer Praxisstelle bin, muss ich genauso fair sein und sagen, an den Stellen, wo es nicht gut läuft, muss ich dir auch eine ehrliche Rückmeldung geben dürfen. Ohne, dass du Angst hast, damit nicht umgehen zu können. Weil das Leben ist ja nicht nur rosa-rot, also schön gefärbt, sondern wir haben auch ehrlich miteinander umzugehen. Und das fordern wir ja hier auch ein. Unsere Werte sind es ja, ehrlich miteinander zu sein. Damit irgendwann nicht jemand kommt und sagt, du hast aber ein hässliches T-Shirt an. Ne? Die Frage also, wie kriege ich das hin? Am besten durch Rückmeldung.
Die Frage wird ja auch gestellt und vielleicht kann man da an der Stelle auch mal ansetzen. Kommt von dir, Klaus. Was kann man da praxisnah tun? Wir haben ja vor 3 Wochen ein fand ich sehr interessantes Gespräch gehabt mit 50, 60 Bildungsreferenten. Wir haben da ging es um Nachhaltigkeit von Kinder- und Jugendarbeit. War unser Thema gewesen. Und da haben wir in einer ersten Runde mal gefragt, wer hat euch denn nachhaltig geprägt? Und das war super spannend. Jeder konnte, und das kann auch hier im Raum, jeder kann seine Geschichte erzählen. Und es ging ganz stark um die Vorbilder. Da gab es den Übungsleiter, da gab es den Trainer, da gab es die Eltern, den Pfarrer, wie auch immer. Es gab immer maßgebliche Vorbilder, die so geprägt haben, dass man heute im Leben etwas so tut, wie man es tut. Also viele, die sich hier engagieren, haben dieses Engagement irgendwo, ist das verwurzelt. Und die These stellst du ja auch auf, lieber Christoph. Du sagst ja, Werte brauchen Vorbilder. Wie könnte man da jetzt praxisnah, wenn wir die Praxis noch ein bisschen in den Blick nehmen, was könnte man in der Praxis tun, dass die Vorbilder in der Gesellschaft tatsächlich noch eine andere Bedeutung bekommen?
Also immer direkt mit dem Anspruch zu kommen, die Gesellschaft zu verändern, das ist keine Kritik an deiner Frage, aber ein Eingeständnis, dass wir da im Sport vielleicht auch ein bisschen mehr Demut brauchen und nicht mal gleich das ganz große Rad drehen wollen. Mir fällt dazu nichts schrecklich Kreatives Neues ein. Aber man könnte wenigstens das tun, was sich schon bewährt hat, aber etwas in Vergessenheit geraten ist, nämlich gute Vorbilder einfach auch mal sichtbar zu machen. Da tun wir derzeit in Nordrhein-Westfalen so gut wie nichts. Wenn ich jetzt sage, Fairplay-Preis ausloben, dann löst sowas wahrscheinlich erstmal Gähnen aus. Aber wenn man sich mal etwas mehr damit beschäftigt, man müsste es nicht unbedingt so nennen, kann man damit vielleicht schon wieder was erreichen. Also alleine die Tatsache, dass wir mittlerweile auch mal Trainer jedes Jahr auszeichnen, ist auch ein kleiner Mosaikstein, der die Trainer als kaum wahrgenommene Person etwas mehr ins Rampenlicht geholt hat einmal im Jahr. Ähnlich müsste man das mit Vorbildern tun, die sich um Erziehung, Bildung und Wertevermittlung verdient machen. In Rheinland-Pfalz beispielsweise an Abiturienten, an Sportabiturienten, die sich besonders vorbildhaft im Sport in der Schule verhalten haben, eine Coubertin-Medaille verliehen. Das ist eine ganz groß aufgezogene Veranstaltung. Natürlich geht es dann nur um 20 Personen pro Jahr in Rheinland-Pfalz, aber immerhin, das ist was. Und das wäre aus meiner Sicht mit relativ einfachen Mitteln bei uns umzusetzen. Soweit ein kleiner, bescheidener Beitrag.
Herr Nuss, Sie sagen in Ihrer These, dass im Sporttreiben an sich individuelle und gesellschaftliche Werte vermittelt werden. Was kann denn die Gesellschaft aus dem Sport heraus lernen von den Werten, die jedes einzelne Individuum im Sport mitbekommt?
Uiuiui, das ist auch wieder so eine sehr komplexe Frage, finde ich. Also wir sind ja jetzt im Grunde genommen schon an dem Punkt, Herr Göhnfertig hat es dann am Abend auch gesagt, dass der Sport an sich natürlich schon einen Wert hat und das, was da passiert, wertvoll für die Gesellschaft ist. Beim Sport, finde ich, ist ja nun besonders spannend, dass unglaublich viele Leute sich nicht nur dafür interessieren, sondern Sport ja auch treiben. Das heißt also, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft schon einen hohen Stellenwert hat. Viele Sportarten, viele Spiele sind auch öffentlich. Also man kann da hingehen, sich das angucken oder teilhaben. Das heißt also, da passiert schon unglaublich viel, was Menschen miteinander machen. Und ich glaube, das ist insofern auch eine sehr gute Grundlage, um natürlich auch an alle möglichen Gespräche, Themen und so weiter anzuknüpfen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass das auch in den Stadien passiert, wo die Fans miteinander in der Kurve stehen und miteinander reden und sich austauschen. Selbst da passiert ja was, was auch eine soziale Funktion hat. Insofern glaube ich, ist die Grundlage eine gute, aber das, was wir halt brauchen, ist eben auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da sowas passiert und dass sich die positiven Dinge natürlich auch lohnen, auszubauen, während die schwierigen, komplizierten Dinge natürlich auch zu kritisieren sind. Wir kommen natürlich aus diesem Hin und Her zwischen den Ebenen auch nicht raus. Also es klang ja immer wieder auch mal an, dass das mit den Medien eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich gucken auch Jugendliche, die in einem kleinen Verein Sport treiben, was machen denn die großen Leute in ihrer Sportart. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur beim Fußball so, das ist ja in anderen Sportarten auch so und daran orientiert man sich irgendwie. Also kriegen wir die Ebenen natürlich nicht auseinander, aber man muss sie natürlich auch schon unterscheiden und gucken, was passiert auf der Ebene des Breitensports und was ist dann im Leistungssport und was wird da durch die Medien vermittelt. Also zumindest die Medien kritisieren in dem, wie sie manchmal berichten, wäre schon auch eine wichtige Aufgabe und ich glaube, dass da die Verbände und auch die Kirchen durchaus mehr zu sagen hätten, als sie das tun, also auch nochmal deutlicher hinweisen und solche Diskurse da in Gang bringen können.
Ja, ein ganz klein bisschen Blick auf die Uhr auch, wir haben tatsächlich schon 8:30. Kommen wir so langsam auch, glaube ich, durchaus zum Ende. Wir verstehen ja diese erste Runde auch als Auftakt in die Veranstaltung. Wir haben morgen noch ein Podium, Referate, Impulse, morgen Abend noch. Wir haben heute Abend noch eine gute Möglichkeit, bei der Cola oder beim Bierchen auch noch zu diskutieren. Aber der Thomas hat noch natürlich einen Beitrag.
Also zum Stichwort Biografien, das war ja auch die Anfangsfrage. Ich erinnere mich an eine Andacht, die damals in der Jungschar ein Mitarbeiter gehalten hat, über die Worte Jesu, die sogenannte goldene Regel. Und er hat es damals verstanden, uns vor Augen zu führen, dass wir nachdenken, wie wollt ihr denn einen, oder was sollen die Leute euch tun? Was wünscht ihr euch von einem anderen, wie er euch begegnet? Und dann sagt Jesus ja genau die Antwort dann darauf, und genauso verhaltet ihr euch euren Mitmenschen gegenüber. Das hat sich mir eingeprägt in meiner Biografie. Und da finde ich, hatte jetzt Jesus gar nicht das Gebiet der Familie allein im Blick oder im Sport, sondern das war eine ganz praktische Frage, von der er der Meinung ist, die kann man im Alltag umsetzen. Und die Worte habe ich mir behalten, wenn mich jemand fragt, was sind so die Werte, die wir auch verkörpern mit unserer Arbeit, da muss ich mal an die goldene Regel denken, die Worte Jesu, die sich eigentlich auf alle Bereiche beziehen.
Ja, vielleicht nehmen wir dieses Wort tatsächlich von der goldenen Regel, was man ja übrigens in allen Religionen und Kulturen dieser Welt nahezu identisch ausgedrückt findet. Vielleicht nehmen wir nochmal dieses Stichwort auf und geben einfach das Mikrofon mit diesem Stichwort zur goldenen Regel einfach nochmal weiter.
Da fällt mir jetzt gerade jetzt mal nichts an. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes sagen.
Genau.
Auf die Diskussion nochmal etwas zurückgreifen. Ich bleibe dabei. Ich halte eine große Hommage auf die Athleten, pauschal gesprochen. Das sind die Beispiele, die Sie genannt haben, Herr Niesen, sind natürlich völlig unbestreitbar. Das sieht man ja jeden Tag. Aber sie sind trotzdem nicht typisch für den Sport, sondern sie sind typisch für einige Felder des Sports. Und wir sollten hier die Verhältnismäßigkeit in unserer Wahrnehmung retten. Das ist meines Erachtens ein wichtiger, ich wollte nämlich zu praktischen Konsequenzen das sagen, es ist eine wichtige praktische Konsequenz. Wir sollen unseren Fokus, mit dem wir beobachten, sollen wir korrigieren. Und wir sollen auf das gucken, was wirklich passiert. Und die Athleten sind die vernünftigsten in diesem ganzen Geschäft. Ich bin immer noch beim Spitzensport. Das sind die Vernünftigsten. Die wissen nämlich, dass sie sich als Menschen zu respektieren haben. Das tun die fast durchweg. Wie immer, in allen menschlichen Bereichen tun es nicht alle. Aber sehr viele tun das, die wissen ganz genau, das sind alles integre Menschen. Und zweitens, sie wissen sich ganz genau selber einzuschätzen. Ich bin glücklich als deutscher Sprinter, wenn ich den Zwischenlauf oder das Halbfinale erreiche. Ich weiß, das ist das Äußerste, was ich erreichen kann. Wenn ich das erreicht habe, habe ich olympisch gesiegt sozusagen. Das weiß der Athlet und der schätzt sich genau richtig ein. Das wird Herr Weber aus seinen Erfahrungen mit der Olympiamannschaft wissen, eine viel bessere Ebene, als nur die Profifußball-Ebene sich anzugucken. Die ist typisch für den Sport. Der wird das bestätigen können. Ein zweiter Ansatzpunkt. Was machen unsere Medien? Wir sprechen so pauschal von den Medien. Wenn ich Sportberichte höre oder sehe, im Radio oder im Fernsehen, sind die Reporter im Stadion in der Regel ganz gute Fachleute, die uns das Geschehen dort relativ sachlich vermitteln und auch auf Einzelheiten eingehen und sachliche Diagnosen machen. Was die Katastrophe auslöst, das sind die Moderatoren, die uns das Ereignis ankündigen. Sie müssen sich Olympiaberichterstattung angucken und Sie werden bei jedem Wettbewerb, der angekündigt wird, feststellen, Athlet XY aus Deutschland kämpft heute um Gold und wird dann nur Siebter, Ihr Beispiel. Es ist ein absurdes Theater, das aufgeführt wird. Der deutsche Athlet kämpft nicht um Gold, sondern der tritt in Olympia gegen die Weltspitze an, von denen alles herausragende Athleten sind und wo es hochspannend wird, sich diesen Wettkampf anzugucken. Das ist die Aufgabe von Moderatoren, uns an das Ereignis heranzuführen. Das macht auch ein Theaterkritiker oder jemand, der das Geschehen dort kommentiert, der führt uns ein in das, was wir dort erwarten können. Der sagt nicht, heute tritt Superstar XY auf und jetzt gucken wir mal, ob der weiß ich was. Das heißt, das ist eine wichtige Stellschraube, an der etwas geändert werden muss. Und zwar dramatisch. Die Medien verkaufen aus ihrem Eigeninteresse dieses Feld. Und das kommt dann dabei auch raus. Aber das sagt nichts über den Sport, sondern darüber aus, wie Medien mit einem solchen Ereignis umgehen. Das muss sich ändern. Und ein drittes, was sich ändern muss, sind die staatlichen Vorgaben. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland, Bundesregierung, verantwortlich dafür, dass die Bundesrepublik durch unsere Athleten international repräsentiert wird. Unsinn! Die repräsentieren nicht Deutschland, sondern die repräsentieren dieses Kulturfeld Sport. Und sie tun es so gut, wie sie es können. Und da sind einige drunter, die haben wirklich zu Recht den Anspruch, ich will Olympiasieger werden, weil ich zu den Allerbesten gehöre. Dann habe ich diesen Anspruch zu Recht, dann darf ich daran auch gemessen werden. Viele andere sind das nicht, die sollten ihren Sport repräsentieren. Und das ist die Aufgabe einer Kulturgesellschaft, unsere Talente so weit zu bringen, wie sie können. Und nicht sie zu Repräsentanten unserer Nation zu machen. Wir fördern auch Musiktalente nicht deshalb, weil wir eine Maßregel ausgeben, dass so und so viele von unseren Musikern in internationalen Orchestern spielen müssen. Das wäre das Vergleichsbeispiel. Kein Mensch kommt auf eine solche Idee. Im Sport kommt man auf die Idee. Und das ist Unsinn. Das muss sich ändern. Das sind praktische Konsequenzen, die gezogen werden müssen, meines Erachtens. Und dann würde das, was wir vom Sport zu sehen bekommen, auch ganz anders aussehen. Und dann würde das, was die Athleten tun, hochverdienstvoll in der Regel tun, würde viel besser gewürdigt und anerkannt werden können.
Gut, dann würde ich mal die Abschlussrunde beginnen, nämlich ich habe noch eine Frage an Sie mit einem Satz zu beantworten oder besser gesagt einen Satz zu vervollständigen. Werte im Sport sind... Sie dürfen jetzt noch mal ganz kurz nachdenken. Bitte nur einen Satz wirklich mit Punkt und keiner Menge an Kommata. Wir fangen sofort aus meiner Rechten an, Herr Schmidt. Werte im Sport sind...
Sein Fundament. Unersetzlich.
Ja, die Grundlage, mit der man dann den Sport treiben kann. Die Werte im Sport sind nicht die allgemeinen menschlichen Werte, sondern die Sportwerte und die unterscheiden sich zum Teil so deutlich, dass es nicht sinnvoll ist, sie zu Vorbildern für die Gesellschaft zu machen.
Ich sage es nochmal, es sind zusammengefasst in der goldenen Regel. Nicht nur im Sport, im Leben.
Wenn sie ehrlich erleben, werden eine Bereicherung fürs Leben.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren 5 Gästen hier vorne für diesen ersten Input und für den ersten Einstieg hier für diese Tagung. Dankeschön und jetzt noch einen schönen Abend bei, glaube ich, ganz gutem Gespräch.
Genau.